Recht hören. Der Ecolex Podcast.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen bei Recht hören, der Ecolex Podcast, dem Podcast zum österreichischen und europäischen Wirtschaftsrecht. Ich bin Markus Schromm und ich freue mich, dass Sie wieder zugeschaltet haben. Bei mir, wie immer, Thomas Rabel, Chefredakteur der Ecolex. Servus, Thomas.
Ja, servus, Markus.
Ja, eine Vielzahl interessanter Themen, die wir heute durchgehen wollen und uns begleiten. Gibst du uns traditionell, wie immer, einen kurzen Überblick, bitte?
Ja, also das mache ich sehr gerne. Also wir werden in den nächsten Minuten werden wir über die Inhalte, die sich im Juliheft der Ecolex finden, sprechen. Wir haben diesmal einen arbeitsrechtlichen Schwerpunkt, der die Angleichung von Arbeiter- und Angestelltenrechten betrifft. Dann haben wir im Zivilrecht tatsächlich eine sehr umfangreiche und sehr vielgestaltige, wie soll ich sagen, Beitragsanzahl und auch Rechtsprechung. Die geht von der Bauwerkehaftung über Verbandsverantwortlichkeit, Versicherungsrecht, Demonstrationsschäden bis hin zum Schmerzensgeld. Wir werden uns auch noch mit der Rechtsprechung Verfassungsgericht auseinandersetzen und dann auch noch einen Aufsatz, den der Herr Professor Spitzer gesandt hat und der uns darauf aufmerksam macht, dass das Übernahmerecht bzw. das dortige Rechtsschutzregime möglicherweise vom EuGH gekippt wird.
Schwerpunkt. 2017 wurde die Angleichung der Kündigungsfristen für Arbeiter an jene der Angestellten beschlossen. Das ist jetzt schon ein Zeitl her, aber jetzt gilt sozusagen, also voraussichtlich mit 1.10.2021 wird das passieren. Was sind denn so die Folgen dieser Angleichung?
Ja, also es werden, soweit ich das verstehe, wie wahrscheinlich die meisten wissen, ich bin kein Arbeitsrechtler, aber soweit ich das verstehe, werden die Kündigungsfristen und Termine der Arbeiter und Arbeiterinnen an jene der Angestellten angeglichen. Das bedeutet, es gibt halt hier längere Kündigungsfristen, es gibt auch die entsprechenden angestellten Kündigungstermine und dieses Vorhaben wurde aus welchen Gründen auch immer logistisch verschoben, aber sollte an sich jetzt sozusagen mit 1.10., soweit wir das überblicken können, dann Wirksamkeit entfalten.
Ja, ich denke mal, da gibt es ja auch To-Dos letztlich, nämlich auch zum Beispiel für die Arbeitgeberseite. Besteht doch ein Handlungsbedarf, da ja unter Umständen jetzt, wenn man das jetzt angleicht, es ja auch in gewissen Konstellationen auch wirklich zu noch viel längeren Kündigungszeiten kommen kann, nämlich dann, wenn sozusagen diese neuen Kündigungsregelungen, die da eben gelten, 15. oder Kalendermonat, wenn das sozusagen die bestehenden Kündigungsregelungen das nicht vorsahen, die jetzt wegfallen und jetzt sozusagen die neuen kommen, kann das im Extremfall zu einer sehr, sehr langen Kündigungsfrist führen. Und da sind sozusagen Arbeitgeber aufgerufen, sich das genau anzuschauen, ob da Handlungsbedarf besteht.
Also da die Autorinnen und Autoren des Schwerpunkts weisen auch darauf hin, dass man da gewisse, ja, wie soll ich sagen, Imponderabilien hat. Ich meine, die Vorlaufzeit entsprechend groß. Man kann das, wahrscheinlich wird das alles gut ablaufen, aber natürlich kann es in einzelnen Konstellationen da zu diesen Problemen kommen. Das Ganze ist natürlich insoweit dann schwierig, wenn man das arbeitsvertragsrechtlich umsetzen will. Das kann man wahrscheinlich nur mit Änderungskündigungen, da wird zu wenig Zeit, da hat man das Frühwarnsystem des AMS zu beachten, etc. etc. Also die ganzen arbeitsrechtlichen Imponderabilien brechen da über einen hinein. Aber es scheint dennoch so zu sein, und das entnehme ich den Äußerungen unserer Autorinnen und Autoren, dass das grundsätzlich eine ganz wohl überlegte Regelung ist und dass man durch diese Übergangsfristen tatsächlich auch entsprechend Zeit haben wird. Aber wie gesagt, es kann Sachen geben, wo man sich das als Arbeitgeber anschauen muss. Es gibt natürlich auch noch diese ganzen Themen, kürzere Kündigungsfristen für Arbeitgeber in Kollektivverträgen, Betriebsvereinbarungen oder in vertraglichen Bereichen, da muss man sicherlich auch manchmal noch Anpassungen treffen, aber es scheint, grosso modo scheint das gut zu laufen oder laufen zu können.
Diese Kündigungsregelungen, es gibt ja auch hier natürlich auch wieder Ausnahmen. Die Kündigungsregelungen sind ja sozusagen unabdingbar und können durch Arbeitsvertrag oder Kollektivvertrag grundsätzlich nicht beschränkt oder aufgehoben werden. Ausnahme besteht allerdings für Branchen, in denen Saisonbetriebe im Sinne des 53 Absatz 6 Arbeitsverfassungsgesetz überwiegen. Hier können also vor allem nur durch Kollektivvertrag abweichende Regelungen festgelegt werden und Marzahl beschäftigt sich ja auch sozusagen vor allem mit diesen Ausnahmebestimmungen.
So ist es ja, also dass offenbar in der Saisonbranche da einfach Differenzierungen möglich sind, dass man hier nämlich dieses eben das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung hier ja tatsächlich differenziert betrachten wird müssen. Eine interessante Regelung, es gibt da sogar offenbar eine eigene Ausnahme oder Definition in den neuen Paragraph 1159 Absatz 2 ABGB. Aber da scheint es tatsächlich nicht völlig klar zu sein, obwohl man jetzt knappe 4 Jahre Zeit gehabt hat, sich das zu überlegen.
Trotz dieser Angleichung bestehen aber weiterhin Unterschiede zwischen Arbeitern und Angestellten, die allerdings faktisch nur mehr eine untergeordnete Rolle spielen. Aber wir wollen sie doch erwähnen, der Vollständigkeit halber auch.
Ja, das sollten wir auch natürlich. Und ich kann mich noch erinnern, und wahrscheinlich kannst du dich auch noch erinnern, das war so eine klassische Prüfungsfrage im Arbeitsrecht, sozusagen Unterschiede zwischen Arbeitern und Angestellten. Diese Liste, die man lernen musste und die wir jetzt auch in einer Checkliste in der aktuellen zusammengefasst haben von der Frau Kollegin Fiegel, wird immer kürzer, das heißt, das Lernen wird leichter. Aber es gibt halt gewisse Unterschiede noch, das betrifft das Aliquotierungsverbot in Konkurrenzverbotsfragen, bei Fälligkeitsfragen, was das Entgelt betrifft, gibt es noch Unterschiede, auch im kollektiven Arbeitsrecht, was Belegschaftsvertretung betrifft, scheint es noch gewisse Unterschiede zu geben.
Und auch bei der vorzeitigen Beendigung, also Entlassung und Austritt auch Beendigung. Noch einmal. Ne?
So ist es.
Also gibt es doch noch einige kleinere Unterschiede zwischen Arbeitern und Angestellten.
Aber offenbar hat man das nicht mit einem Aufwaschen mitnehmen können. Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht
wissen
weißt das
wir
du,
nicht.
Aber ja, wir wissen es nicht.
Zivil- und Unternehmensrecht.
Im nächsten Thema geht es um Bäume und hier vor allem um städtische Bäume und ihre Behandlung, ihre logistische Behandlung und ebenso auch Behandlung in der Rechtsprechung. Und hier wird wohl versucht, in einer Arbeitsgruppe, sagen wir mal, die Baumhaftung neu zu regeln. Was denkst du wohl, würde Ödön von Horvath dazu sagen, sollte er herabsteigen zu uns?
Ja, ich weiß es nicht. Er wird sich wahrscheinlich nicht besonders freuen, aber ich habe mich da immer in dem Leitartikel mit diesem Vorhaben, dass die Frau Bundesministerin Sadic vor ein paar Wochen vorgestellt hat und das doch auch medial begleitet wurde, befasst. Es geht darum, dass seit vielen Jahrzehnten, also ich meine, ich wüsste eigentlich kaum, dass es eine Judikatur mal anders gewesen wäre, die Judikatur bei Bäumen, die nicht in Wäldern stehen, also da gilt ohnehin das Forstgesetz. Also
sozusagen der gemeine Stadtbaum
sozusagen. Der gemeine Stadtbaum, der gemeine Alleebaum. Ja. Dass hier die Judikatur, was wenn halt etwas herunterfällt, hier die Analogie zur Bauwerkehaftung zieht und Bäume, der gemeine Stadtbaum, der gemeine Alleebaum gewissermaßen als Bauwerk gilt. Diese Bauwerkehaftung ist ja bekanntlich in 1319 ABGB geregelt, ist eine strenge Haftung. Man kann sich natürlich hier auch durch Nachweise, dass man alles getan hat und das, also befreien von dieser Haftung. Und das führt natürlich dieses alles Tun zu dem von manchen konstatierten Problem, dass man die Bäume wegen der Angst vor der Haftung zu sehr beschneidet.
Das sind die sogenannten Angstschnitte.
Genau. Und da hat man halt Angst vor diesen Angstschnitten und da versucht man halt, wenn die Bäume sollen halt gedeihen und blühen und dürfen halt eben nicht beschnitten werden. Und deswegen ist das ist man der Meinung, dass man hier sozusagen die Haftungsvorgaben für Bäume beschränken soll. Und da gibt es drei Argumente die ich allerdings für nicht richtig halte. Und das möchte ich vielleicht ganz kurz dartun. Erstens wird gesagt, Bäume sind Naturgefahren. Das klingt auf den ersten Blick plausibel, auf den zweiten Blick vielleicht weniger, wenn man sich die Bäume anschaut, die nicht nur den Ödern von Horvath erschlagen haben, sondern auch die anderen Bäume auf der Ringstraße, die Bäume, die so im städtischen Bereich gepflanzt werden und dort auch stehen. Die sind natürlich von Menschenhand dorthin gestellt, von Menschenhand gehegt und gepflegt. Ich denke nur an gewisse bauliche Vorhaben in Straßenzügen, wo bisher nur Straßenbahnen gefahren sind, da stehen jetzt Bäume herum, die gegen die Oberleitung wachsen, etc. etc. Also glaube ich, dieses Argument fällt weg. Das zweite Argument, und das ist natürlich das Thema überhaupt, wo man diese Haftung, diese Angststände vermeiden will, ist das Thema Klimaschutz. Der Klimaschutz oder sagen wir so, der Klimawandel oder die Klimakatastrophe, wie manche sagen, führt dazu, dass also Bäume gefährlicher werden, weil es halt trockener wird. Man sieht das ja in Wien gerade im Moment und da fallen halt die Äste leichter ab und sind natürlich gefährlicher. Und da darf man, dieses allgemeine Risiko des Klimawandels darf man nicht den Haltern der Bäume, den Eigentümern etc. zurechnen. Ich habe das, ich denke mir, das ist nicht ganz, ein treffendes Argument.
Du bist damit irgendwie nicht ganz so einverstanden.
Nein, ich bin nicht einverstanden, weil ich kann mich nämlich noch erinnern, du wirst dich wahrscheinlich auch daran erinnern, in unserer Jugend hat es ja immer diesen sauren Regen gegeben, das ist ja. Gefahr des sauren Regens, da hat es immer die Sticker des Hundertwasser gegeben, die flächendeckend irgendwie plakatiert wurden und der saure Regen hat insbesondere auch immer den Stephansdom angegriffen, weil da ist eine Sandsteinfassade und der saure Regen war ja auch, also war jetzt nicht Klimawandel, aber die FCKWs, die halt diesen sauren Regen da verursacht haben, das war ja auch menschengemacht. Und wenn da ein Bröcklein aus der Sandsteinfassade runterbricht und dir halt sozusagen auf den Kopf fällt, dann haftet natürlich auch sozusagen der Stephansdom bzw. der Halter des Stephansdoms. Und der Meister Puxbaum konnte das auch nicht antizipieren, den sauren Regen. Also ich halte das einfach für kein Argument. Und das dritte ist ein methodisches Argument, aber auf das muss man jetzt nicht eingehen. Deswegen bin ich der Meinung, man sollte das, glaube ich, lieber dort lassen, wo es ist, nämlich im Landesrecht, Naturschutz. Und nicht im ABGB wieder neue Regelungen schaffen, die dann möglicherweise selbst wieder analogiefähig sind. Wir kennen das ja bei den Weidevieh, wo jetzt auch sozusagen die Tierhalterhaftung eingeschränkt worden ist, aus großen Lobbying-Bemühungen der Bauernschaft.
Kommen wir zu einem anderen Thema. Zu einer interessanten Entscheidung des letzten Jahres, mit der OGH sich schon mittlerweile einhelligen Lehre anschließt und damit auch eine dramatisch, will ich nicht sagen, aber doch eine inhaltliche Kehrtwende vollzieht. Und zwar geht es um 1489-2 ABGB und zwar hier um die Verjährungsfristen, 30-jährige Verjährungsfrist versus 3-jährige Verjährungsfrist und zwar in einer ganz auch bestimmten Konstellation. Und Thomas, kannst du uns das bisschen bitte?
Also das Ganze ist so quasi im Dunstkreis beziehungsweise im Bereich der Verbandsverantwortlichkeit, wo es also quasi seit Erlassen des Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes auch in der Lehre zu einem Paradigmenwechsel gekommen ist, ob sozusagen die, wie das so schön heißt, der Rechtswohltäter, kurz der Verband, der bei einer strafbaren Handlung seine Organe mithaftet, gilt oder nicht. Und das war in der Vergangenheit so, dass tatsächlich sozusagen der Organwalter ist gleich Entscheidungsträger, so gewissermaßen im Verbandsverantwortlichkeitsbereich. Wenn der eine strafbare Handlung begeht und dafür haftet, dann ist das die 30-jährige Verjährungsfrist. Das Unternehmen bzw. die Gesellschaft, die er vertritt, die hat sozusagen diese 3-jährige Verjährungsfrist. Das hat sich jetzt gedreht in einer Entscheidung, die erst im März ergangen ist. Mhm. Der Kollege Walkner, der an dem Verfahren beteiligt ist, beschreibt diese Entscheidung bzw. auch ein bisschen das Umfeld in dem Zusammenhang. Und das ist natürlich meines Erachtens ein hochinteressantes Thema. Haben sich auch sozusagen die bedeutendsten Schadenersatzrechtler mit diesem Thema ohnehin schon auseinandergesetzt. Lange Rede, kurzer Sinn, 30-jährige Verjährung nun auch gegen den Verband, ein Rechtsprechungswechsel, der sicherlich, ja, ja, wie soll ich sagen, wird sicherlich interessant sein. Da gibt es rechtsdogmatische Probleme, Sonderzahlen, nämlich, die natürlich hochinteressant sind, nämlich, weil der Verband bekanntermaßen ist ja nicht schuldfähig, sondern er wird nur so durch seine Entscheidungsträger bis den Organwalter vertreten, hat selbst keine Schuld. Da ist also sozusagen die Frage, ob das strafrechtliche Schuldverständnis auf den auch zutreffen kann, was sich für die 30-jährige Verjährungsfrist spricht oder nicht. Aber dieses Sonderzurechnungssystem, das wir da in § 3 VBVG haben, das ist jetzt für den obersten Gerichtshof durchaus der Anlass dafür, diese 30-jährige Verjährungsfrist auch auf das Unternehmen ist gleich Verband auszudehnen.
Es wird sicherlich die eine oder andere Auswirkung dann.
Das wird es wohl haben. Vor allem, es ist etwas tatsächlich Neues und ich meine, man hat sich in der Vergangenheit immer wieder diese Frage stellen müssen. Ich meine, man muss sich auch immer eine Sonderkonstellation vorstellen, wo tatsächlich auch sozusagen der Verband tatsächlich auch schadenersatzrechtlich für das haften kann. Aber diese Konstellationen bestehen. Wir haben da halt einfach in dem Fall betrügerische Vermögensverschiebungen gehabt und da haben wir natürlich eine entsprechende Zurechnung. Die gibt es in anderen strafrechtlichen Bereichen da unterschiedliche Konstellationen, aber in dem Bereich scheint das da denkbar und das ist jetzt auch sozusagen eine klare Aussage.
Eine klare Aussage des Obersten. Covid-19, doch noch einmal. Und zwar.
Ja, wahrscheinlich nicht zum letzten Mal.
Wahrscheinlich nicht zum letzten Mal, ja. Und zwar geht es im folgenden Thema um Covid-19-bedingte Rechtsstreitigkeiten. Ja. Und zwar jetzt nicht nur um die Rechtsstreitigen, sondern ob für diese Deckung in der Rechtsschutzversicherung besteht. Und hier gibt es wohl zwei unterschiedliche Entscheidungen, nämlich einmal des obersten Gerichtshofs des 7. Senates und einmal des OLG Wien, die sozusagen auch bei unterschiedlicher Ausgangssituation, muss man sagen, aber doch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
Das kann man wohl sagen, also so viel zur klare Aussage der Rechtsprechung, ja, wie vorher. Das Interessante bei dieser Unterscheidung ist, es geht halt hier um die Rechtsschutzdeckung für Rechtsstreitigkeiten, die den Ursprung bei der Covid-Pandemie haben. Und da ist es halt die Frage, ob hier diese sogenannte Hoheits- und Katastrophenklausel in der Rechtsschutzversicherung zieht oder nicht. Also das Problem ist, der oberste Gerichtshof sagt, ja, das tut's. Beim OLG Wien hat diese Klausel tatsächlich als intransparent und gröblich benachteiligend beurteilt. Das zeigt jetzt schon, dass es hier unterschiedliche Verfahren gegeben hat. Beim obersten Gerichtshof, da war ein Individualprozess eines Unternehmers anhängig, während das OLG Wien offenbar auch schon rechtskräftig einen Verbandsprozess, also das heißt, ich weiß nicht, ob es die Arbeiterkammer oder VKI war, zu entscheiden gehabt hatte, wo es natürlich letztlich um Verbraucher geht. Das heißt, es ist zu unterscheiden, ob man hier Verbraucher ist oder Unternehmer. Wenn man Unternehmer ist, hat man möglicherweise Pech gehabt, da kommt es auch auf den Einzelfall ab. Wenn man Verbraucher ist, hat man insoweit Glück gehabt, weil dann ist diese Klausel nicht anzuwenden.
Diese Hoheits- und Katastrophenklausel, wie sie so schön heißt, und die jetzt aber ohne dies überarbeitet werden muss, da eben das OLG Wien im Rahmen eines Verbandsverfahrens eben die weitere Verwendung des Hoheits- und Katastrophenausschlusses untersagt hat.
So ist es, aber natürlich nur gegenüber Verbrauchern.
Gegenüber Verbrauchern, ja. Ja, zu einem besonderen, Punkt mit Servicecharakter kommen wir jetzt für all diejenigen, die ganz gern in ihrer Freizeit einmal eine Demonstration besuchen, nämlich hier das neueste Update oder überhaupt ein kleiner Überblick, wie es denn so mit Demonstrationsschäden, also die Rechtsprechungsupdate zu Demonstrationsschäden aussieht. Ich denke, das kann durchaus auch erhellend und wichtig sein für zukünftige Demonstrationsbesuche.
So ist es, ja. Also das Interessante dabei ist, also das ist ein Update, das die Frau Kollegin Ortner verantwortet, ist, dass natürlich, also das ist natürlich auch sowieso ein Covid-Thema im weitesten Sinn. Es hat doch sehr viele und recht, wie soll ich sagen, intensive Demonstrationen gegen die Maßnahmen ja gegeben, wo sicher das eine oder andere zu Bruch gegangen ist. Und die Judikatur des Obersten Gerichtshofs zu Demonstrationsschäden hat also jetzt sozusagen Anfang des Jahres so gewissermaßen einen ersten Höhepunkt gefunden, während die alte Judikatur sich letztlich immer mit so illegalen, vielleicht nicht, aber halt nicht angemeldeten, nach dem Versammlungsgesetz entsprechend konstituierten Demonstrationen beschäftigt hat. Es ist mehr oder weniger um Baustellenblockaden oder solche oder Blockaden gegangen, ist von Bürgerinitiativen befasst. Und hatte sich der Oberste Gerichtshof jetzt einmal in dieser Entscheidung 9 OB8 aus 20X mit den Verkehrssicherungspflichten bei tatsächlichen Großdemonstrationen. Da ist ein Farbbeutel rausgeflogen aus dem autonomen Block bei ungefähr 2.000 bis 3.000 Teilnehmern und hat ein Lokal geschädigt, ein Geschäftslokal geschädigt und da waren die interessanterweise wurden da die Jugendorganisationen, die das organisiert hat und die entsprechenden Versammlungsleiterinnen und Leiter geklagt. Der Oberste Gerichtshof hat aber gemeint, dass die Verkehrssicherungspflichten nicht zu überspannen sind. Also die Demonstration war ja per se friedlich. Es ist auch so, die haben auch eine entsprechende Organisation gehabt, es wurde darauf hingewiesen, wurde kalmierend auf die Leute eingewirkt, aber man kann natürlich sozusagen das strafrechtswidrige Verhalten Einzelner nicht völlig ausschließen.
Wir bewegen uns da im Spannungsfeld halt zwischen Eigentumsrecht und Versammlungsrecht. Und das ist natürlich für eben bei Großdemos, wo ja, also ich sage mal, aber bei vielen, es keine Intention gibt, sozusagen etwas zu beschädigen, sondern das mehr oder weniger eine zwangsläufige Begleiterscheinung ist. So glaube ich, so sieht es dann auch der OGH. Also sie gehen jetzt nicht hin, um bewusst jetzt in das Eigentum einzugreifen, wie bei einer Blockade. Möglicherweise, sondern das ist halt eine Begleiterscheinung offensichtlich. Also und
ist klar, dass man halt hier für die Versammlungsleiter die entsprechenden Ordner und das alles die Verkehrssicherungspflichten eben nicht überspannen will, weil man ja sonst quasi in das Problem kommt, dass man sozusagen das ins Verfassungsrecht des Versammlungsfreiheit eingreift und da ist der Oberste Gerichtshof, soweit ich das überblicke, schon sozusagen auf einer Linie wie mit dem BGH, der das auch ähnlich sieht. Ist natürlich auch schon interessant, weil in den Vorentscheidungen, da hat der Oberste Gerichtshof sich also wirklich mit Schadenersatzrecht rauf und runter auseinandergesetzt, von der psychischen Kausalität bis zu anderen Zurechnungsfragen. Das ist jetzt hier ein wenig anders, das ist ein bisschen, sagen wir so, straighter, diese Entscheidung, aber gibt eine gewisse Entlastung für die Veranstalterinnen.
320.000 Euro. Diese Schmerzensgeldsumme wurde jüngst vom OGH als nicht korrekturbedürftig angesehen und ist somit eine der höchsten, wenn nicht sogar die höchste jemals in Österreich zugesprochene Schmerzensgeldsumme. Ja, wir kommen da schon ein bisschen Richtung, ich sag mal so, Amerika.
Naja.
Ein bisschen. Nein.
Noch lange nicht.
Noch lange nicht. Aber wir sind so ein bisschen möglicherweise am Weg dorthin. Ist das so?
Das ist offenbar so, weil der Oberste Gerichtshof sich im März dazu durchgerungen hat und soweit man das überblicken kann, ist es tatsächlich eine entsprechende, das ist tatsächlich die höchste Schmerzensgeldsumme, die für diese Form der Verletzung, es handelt sich um eine Querschnittlähmung, entsprechend, also das war ein furchtbarer Mountainbike-Unfall, der da eingetreten ist und der Verletzte ist wirklich also bis an sein Lebensende also schwerst beeinträchtigt und kann eigentlich nur auf einem Rollstuhl und auch nur fortbewegt. Es hat immer ein Problem mit künstlicher Beatmung etc. Also ganz entsetzliche Verletzungen. Und daher hat der oberste Gerichtshof diesen Zuspruch von 23.000 als korrekturbedürftig angesehen, wie es so schön heißt.
Öffentliches Wirtschaftsrecht.
Viele spannende Entscheidungen des VWGH gab es in der März-Session 2021. Was war aus deiner Sicht die interessanteste?
Naja, es gibt einige interessante. Wir haben jetzt die wohlgelittene und viel gelesene Rechtsprechungsübersicht Verfassungsgerichtshof wieder im Juliheft. Sind vielleicht nur zwei Entscheidungen herauszugreifen. Erstens glaube ich, das ist ein ewiger Kampf von durchaus bekannten Drogeriemärkten gegen die Apotheken ist wieder mal sozusagen abgeschmettert worden vom Verfassungsgerichtshof. Es geht einfach darum, dass die Abgabebeschränkung für, ich glaube, nicht rezeptpflichtige Medikamente, die es zugunsten der Apotheken gibt, das ist dieser sogenannte Apothekenvorbehalt, nicht gegen die Erwerbsausübungsfreiheit oder den Gleichheitsgrundsatz verstößt. Das liegt insbesondere deswegen, weil halt hier die öffentlich-rechtliche, standesdisziplinarrechtliche Einbindung der Apotheken zur Sicherstellung von der Medikamentenversorgung eben erforderlich ist und deswegen sei die Eingriffe in die Erwerbsausübungsfreiheit Dritter deswegen nicht unverhältnismäßig.
Nicht unverhältnismäßig.
Wir haben dann noch eine Entscheidung, Covid, es gibt natürlich die ganzen Covid-Entscheidungen, die
das Recht sprechen, was ich über die Zu den Covid-19-Maßnahmen,
ja. Zu den Covid-19-Maßnahmen, die sind ja Sonderzahl ohnehin in den Medien immer erörtert worden, aber es gibt doch ein sehr interessantes, finde ich, wir hatten das ohnehin schon in einem, ich glaube im Februar-Heft oder im Februar-Podcast oder was im März, ich kann mich jetzt nicht ganz genau erinnern. Es ging hier um die Frage der Zuständigkeit der Bezirksgerichte zur Entscheidung über die Absonderung. Es ist ja gegangen unter anderem um den einen Anwalt, der sich dagegen gewehrt hat. Und das ist tatsächlich so, dass der Verfassungsgerichtshof die entsprechenden Regelungen im Epidemiegesetz, wo auf die Überprüfung der Zulässigkeit von diesen Freiheitsbeschränkungen auf das Tuberkulosegesetz verwiesen wird, aufgehoben wird, da der Auffassung ist, dass hier die Behördenzuständigkeiten und die Regelungen des Verfahrensrechts nicht klar genug waren und wahrscheinlich hier sozusagen ein Verstoß gegen den gesetzlichen Richter vorliegt. Und das ist doch interessant, weil da hat es diese Sonderzuständigkeiten der BGs gegeben und es hat da mehrere Vorlageanträge von Gerichten gegeben, also Normprüfungsanträge nicht nur der OGH, sondern auch das Landesgericht Korneuburg oder das Bezirksgericht Zell am Ziller haben hier eine Aufhebung beantragt und tatsächlich.
Das ist dann jetzt auch passiert, ne?
Dass
dieser 7 Absatz 1a Epidemiegesetz tatsächlich aufgehoben wurde oder aufgehoben wird.
Europa.
Interessantes zum Schluss noch aus Europa, das österreichische Übernahmerecht steht an der Kippe. Noch nicht von vielen wirklich bemerkt. Martin Spitzer weist uns darauf hin. Was hat es damit auf sich, Thomas?
Ja, ganz gute Frage. Nein, wieder, also es ist vielleicht nicht das gesamte Übernahmerecht auf der Kippe, sondern man muss vielleicht der Ordnung halber sagen, ist der Rechtsschutz.
Der Rechtsschutz und die Kompetenzverteilung, ja.
Und das ist natürlich insoweit nicht unspannend, weil wir ja im Übernahmerecht eine besondere Rechtsschutzzüge haben, nämlich von der Übernahmekommission einerseits an den OGH, wo die Bescheide entsprechend angefochten werden können. Die können dort aber nur sozusagen auf rechtlicher Hinsicht geprüft werden, keine Tatsacheninstanz. Und wenn es da Strafbescheide gibt, gehen diese Strafbescheide an das Bundesverwaltungsgericht. Und hier gibt es halt Probleme mit dem effektiven Rechtsschutz und das Bundesverwaltungsgericht hat im Rahmen einer Überprüfung eines Strafbescheides tatsächlich den EuGH angerufen im Hinblick auf Artikel 47 der Grundrechtecharta, nämlich sozusagen das Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz, das hier möglicherweise verletzt sieht, weil nämlich diese Bescheide der Übernahmekommission nämlich gewisse Bindungswirkung entfalten sollen, unter anderem nicht nur gegenüber dem Unternehmen, sondern auch gegenüber den Organwaltern. Und das ist hier sozusagen tatsächlich als Problem gesehen, auch der oberste Gerichtshof wird hier gebunden. Also das heißt, das ist eine spannende Frage, wo dieses tatsächlich sehr österreichisch konstruierte Rechtsschutzsystem von zumindest von dem Generalanwalt Bobek, der das zu beurteilen hatte, als tatsächlich nicht grundrechtskonform angesehen wird. Und wie wir wissen, wird den Generalanwälten vielleicht in letzter Zeit nicht mehr so oft wie früher, aber doch häufig gefolgt, weswegen es sein kann, dass der EuGH tatsächlich dieses Rechtsschutzsystem im Übernahmerecht gilt. Und das ist natürlich hat natürlich sicher massive Auswirkungen, sondern dass es sehr österreichisch ist, auch sehr österreichisch konstruiert ist. Und Martin Spitzer versucht auch hier auch so gewisse Alternativen oder zu diesem derzeitigen Rechtsschutzsystem aufzuzeigen, aber zeigt aber auch gleich, dass das so einfach nicht ist. Ja. Also das heißt, man kann nicht einfach sozusagen hier wieder Kompetenzen verschieben, beziehungsweise Prüfbefugnisse auch nicht zum obersten Gerichtshof, weil da will ja keine Tatsacheninstanz sein, das gibt es ja nur im Schiedsverfahrensrecht. Da will das der oberste Gerichtshof ja auch nicht wahnsinnig gern machen, weil man muss es halt tun, aber es ist halt auch nicht so geliebt. Also da gibt es Fragen über Fragen, aber man sieht, also sozusagen ein bisschen verdeckt durch die Covid-Pandemie ergeben sich da durchaus grundrechtsrelevante Fragen im Übernahmerecht, was bis jetzt niemand, Martin Spitzer hat es mitbekommen.
Ja, immerhin das Übernahmegesetz, das stammt ja sozusagen um die Jahrtausendwende, also 99, 2000 so, ist ja schon doch seit einiger Zeit sozusagen in Kraft. Und jetzt plötzlich stehen wir vor Problemen.
So ist es. Aber die Grundrechtscharta, die ist auch schon später gekommen, muss man auch sagen.
Das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie immer an dieser Stelle, bitte empfehlen Sie uns weiter, abonnieren Sie uns oder hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Ich wünsche Ihnen, wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und wie immer gebührt dir das Schlusswort, Thomas.
Danke, Markus. Ich wünsche den Hörerinnen und Hörern, Lesern und Leserinnen auch einen schönen Sommer. Genießen Sie die Öffnungen, solange es noch möglich ist. Ich denke, wir werden auch, wir haben natürlich auch einen schönen Sommer, Markus, du und ich, aber wir werden dennoch, glaube ich, im August auch den nächsten Podcast bestreiten. Auch im August gibt es interessante Themen, die wir in der Ecolex besprechen werden. Aber auf jeden Fall in diesem Sinn, wir hören uns.
Zu Recht.